Deutschlandfunk, das war der Tag.
Schönen guten Abend. Am Ende eines weiteren turbulenten Tages, gerade mal 24 Stunden nach der Wahl, kam heute die Rolle rückwärts in Thüringen. Vollzogen von FDP-Mann Thomas Kemmerich, der als Ministerpräsident mit der kürzesten Amtszeit in die Geschichtsbücher eingehen könnte.
Der Rücktritt ist unumgänglich, die Auflösung des Parlaments ist unumgänglich und deshalb haben wir das heute so beschlossen.
Ja, beschlossen und verkündet hat er das, aber auch erst, nachdem der Druck allzu groß geworden ist. Irgendwann selbst vom eigenen Parteichef. Die Kanzlerin hatte schon am Morgen ungewohnt klare Kante gezeigt.
In der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss.
Ja, wird es jetzt zwar wahrscheinlich. Welche Folgen es aber hat, dass es der AfD zum ersten Mal gelungen ist, einen Ministerpräsidenten ins Amt zu heben, das ist auch am Tag danach noch nicht ganz klar. Wohl aber, dass die Parteien nicht zur Tagesordnung übergehen können. Informationen und Einschätzungen holen wir uns gleich von unseren Korrespondenten in Erfurt und in Berlin und von dem Politologen Hajo Funke. Kurz bevor in London über die Auslieferung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange entschieden werden soll, da machen seine Unterstützer jetzt mobil, auch das gleich in dieser Sendung. Und der Handball-Bundestrainer muss gehen, gefeuert, kurz nach der Schlappe bei der EM. Zum Journal vor Mitternacht begrüßt sie Sarah Zerback. Noch am Morgen wollte er die Ärmel hochkrempeln und mit der Arbeit loslegen. Wenige Stunden später vollzieht Thomas Kemmerich dann die 180-Grad-Wende. Er kündigt an, sich vom Amt des Ministerpräsidenten wieder zurückzuziehen und zu beantragen, dass sich der Landtag in Erfurt wieder auflöst. Der Weg für Neuwahlen ist damit aber noch lange nicht frei. Es ist kompliziert und der Druck auf FDP und CDU ist auch noch lange nicht weg. Weder in Erfurt noch in den Bundesparteien. Bis zum späten Abend haben die Landesvorstände in Erfurt beraten, tun es teilweise immer noch. Können wir jetzt drüber reden? Live aus Erfurt zugeschaltet ist uns unser Landeskorrespondent Henry Bernhard. Was hat Thomas Kemmerich denn den überraschend gewählten Ministerpräsidenten dazu veranlasst, dann heute im Laufe des Tages die Notbremse zu ziehen, Herr Bernhard?
Na, es war also einerseits der große Druck, der mediale Druck, der aufgebaut wurde, der Druck auf der Straße. Aber all das hat immer noch nicht ausgereicht. Es musste ja noch der Parteivorsitzende Christian Lindner aus Berlin anreisen. Es gab dann ein mehrstündiges Gespräch mit Thomas Kemmerich und auch mit der FDP-Fraktion. Und danach hat sich Thomas Kemmerich halt dahingehend geäußert, dass er gern den Landtag wieder auflösen wollte, was er nicht alleine kann und dass er nicht Ministerpräsident bleiben möchte, aber er ist auch nicht zurückgetreten. Das hat er auch nicht gemacht. Das heißt, der Schritt ist noch etwas inkonsequent und da bleiben die nächsten Tage jetzt abzuwarten, ob sich da noch mehr tun wird.
Mhm. Kemmerich hat sich
aber
ja...
Aber es war der Druck von Berlin letztlich, der ihn bewogen hat, nicht zurückzutreten, aber zurückzurudern.
Ja, und das anzukündigen zumindest. Kemmerich hat sich auch am Abend von der Thüringer FDP Rückendeckung geholt. Die hat ihm das Vertrauen ausgesprochen. Dasselbe hat der CDU-Chef Mike Moring gemacht. Dann aber, und das ist der aktuelle Stand, den ganzen Abend über mit der CDU-Bundesvorsitzenden zusammengesessen, mit Annegret Kramp-Karrenbauer, schon seit Stunden. Hinter verschlossenen Türen kann man da schon Ergebnisse erahnen oder worum es geht.
Ja, es geht letztlich sicher im Kern auch um die Frage, ob der Landtag aufgelöst werden sollte oder nicht. Und dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit, das ist eine große Mehrheit. Das heißt, wenn die AfD nicht will, dann bräuchte man die CDU, um den Landtag aufzulösen. Annegret Kramp-Karrenbauer möchte ja gern den Landtag auflösen lassen und dass es hier zu Neuwahlen kommt und die CDU, morgen ihr Vorsitzender, die sind dagegen. Die möchten gern sozusagen im derzeitigen Landtag, in diesem Landtag bleiben, in der derzeitigen Konstellation, sicher auch mit der Aussicht, dass sie bei Neuwahlen mächtig einbrechen würden und auch nochmal eine Menge Stimmen verlieren würden.
Die Mehrheit der Deutschen, die befürwortet laut einer aktuellen Umfrage der ARD, dass Kemmerich zurücktritt, aber bisher, Sie haben es gesagt, ist es da bei einer Ankündigung geblieben. Da regt sich ja jetzt heftiger Widerstand bei Ihnen in Thüringen, bei Linken, SPD und Grünen. Was fordern die konkret?
Die fordern, dass Thomas Kemmerich bis zum Sonntag sich erklärt, ob er zurücktritt, oder auch sie fordern, dass er zurücktritt und den Weg freimacht damit zu einer Neuwahl eines Ministerpräsidenten. Das geht, wenn der amtierende Ministerpräsident zurückgetreten ist. Und dann haben sie vor, sozusagen wieder von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, Bodo Ramelow möglicherweise dann im dritten Wahlgang, wo eine einfache Mehrheit reicht, zum Ministerpräsidenten zu wählen, dann eine Minderheitsregierung erstmal ins Leben zu rufen, wie es ja auch ursprünglich der Plan war bis gestern, und dann zu schauen, ob man im Landtag überhaupt noch klarkommt miteinander, mit der CDU und der FDP, auf deren Stimmen man ja immer angewiesen wäre bei irgendwelchen Entscheidungen, weil sie keine eigene Mehrheit haben. Und gegebenenfalls dann, wenn man merkt, dass die Situation so verfahren ist, dass gar nichts geht, dass man dann doch irgendwie zu Neuwahlen kommt.
Die Parteien in Erfurt sortieren sich also gerade. Führen Sie da die Fäden doch nochmal zusammen. Was heißt das unterm Strich? Welches Szenario ist das wahrscheinlichste Ihrer Einschätzung nach?
Ich denke, das Wahrscheinlichste ist, dass entweder Thomas Kemmerich zurücktritt und den Weg freimacht für die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten, oder dass er im Parlament die Vertrauensfrage stellt. Und auch dann wäre der Landtag verpflichtet, einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen. Wenn das nicht klappen sollte, was eigentlich nicht wahrscheinlich ist, dann wäre auch der Weg für Neuwahlen frei. Aber wahrscheinlich wird irgendwann in den nächsten Wochen ein neuer Ministerpräsident gewählt. Wie der Weg dorthin konkret aussehen wird, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Ja, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Es ist einfach auch wahnsinnig viel in Bewegung gerade. Henry Bernhard war das live für uns aus Erfurt. Besten Dank an dieser Stelle an den Kollegen. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, entschuldige ich mich für die schlechte Telefonleitung. Leitung zu unserem Korrespondenten, die ist tatsächlich von Köln nach Erfurt gerade mit ein paar Aussetzern behaftet gewesen. 23.16 Uhr ist es im Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Und von Berlin aus sind das knappe 300 Kilometer nach Erfurt. Die Strecke, die haben heute sowohl der Chef der FDP als auch die Chefin der CDU zurückgelegt, wir haben es gehört, um eben zu retten, was noch zu retten ist. Auch für Christian Lindner und Annegret Kramp-Karrenbauer selbst ist das politische Risiko hoch. Sie müssen vor allem klare Antworten auf die Frage liefern, wie sie es in Zukunft mit der AfD halten. Welche Folgen Thüringen auch für die Bundespolitik hat. Das wollen die Spitzengremien von FDP und CDU morgen in Sondersitzungen in Berlin beraten. FDP-Chef Lindner will da sogar die Vertrauensfrage stellen. Theo Gers jetzt mit der heftigen Kritik aus der Hauptstadt quer durch alle politischen Lager.
In Ordnung ist die Welt im politischen Berlin noch nicht wieder, auch wenn die Aussicht auf Neuwahlen in Thüringen und die Rücktrittsankündigung des gestern mit Hilfe der AfD gewählten Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich Genugtuung hervorrufen. Die Entscheidung Kemmerich sei richtig, aber selbst nach 24 Stunden auch überfällig gewesen, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Begründung?
Jeder Eindruck, dass Nazis wie Höcke oder andere aus der AfD Einfluss auf Regierungsämter oder gar Regierungshandeln in Zukunft haben könnten, schadet unserem gesamten Land.
Doch bohrende Fragen bleiben. Vor allem, wo stehen jetzt CDU und FDP nach dem Dammbruch von Thüringen? Die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt griff vor allem FDP-Chef Christian Lindner an.
Und ich finde, dass Christian Lindner jetzt sehr eindeutig sagen muss, ob er wirklich eine klare Abgrenzung nach rechts hat. Ob er wirklich eine klare Abgrenzung in Richtung AfD hat. Das Rumgeeier von gestern jedenfalls darf so nicht weitergehen.
Und genau den gleichen Aufklärungsbedarf sieht Göring-Eckardt trotz der klaren Worte etwa von Angela Merkel in Südafrika auch bei der CDU.
Ich glaube, dass die Demokratie in unserem Land erschüttert ist durch das, was gestern in Thüringen passiert ist. Und da sage ich nochmal an die Adresse der CDU in Thüringen, die müssen sich jetzt entscheiden, auf welcher Seite sie stehen.
So sieht es auch der Koalitionspartner SPD. Für Samstag haben die Sozialdemokraten eine Sitzung des Koalitionsausschusses beantragt. Denn erledigt ist das Thema, wie hält es die Union mit der AfD, noch nicht. Es gehe weit über Thüringen und den dortigen CDU-Landesvorsitzenden Moring hinaus, so der Co-Vorsitzende der SPD Norbert Walter-Borjans.
Hier reden wir über eine Gefährdung der Demokratie in Deutschland mit Auswirkungen auch auf den Ruf unseres Landes über die Grenzen Deutschlands hinweg. Und dann ist das keine Frage mehr, die Herr Moring oder andere allein zu beantworten haben, sondern unsere Fragen richten sich an unseren Koalitionspartner. Wie haltet ihr es mit einer vertrauenswürdigen Stabilisierung der Demokratie in Deutschland? Und deswegen habe ich jetzt nicht mit Herrn Moring zu reden, sondern ich habe mit unserem Koalitionspartner zu reden, hier auf der Bundesebene, und die Erwartung auszudrücken, dass dieses Thema erledigt wird.
Besänftigen kann Walter-Borjans offenkundig auch nicht, dass auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den großen eingetretenen Schaden einräumt und, wie schon gestern unterstreicht, es könne überhaupt keine, in keinem Fall geartete Möglichkeit geben, dass man auf AfD-Stimmen angewiesen sein könnte. Söder ist für zügiges Handeln in Thüringen. So sieht es auch Walter Borjans, der zusätzlich eine weitere Bedingung stellt. Kemmerich, der FDP-Ministerpräsident, muss weg, und zwar sofort.
Denn man weiß ja, dass ein Rücktritt bedeutet, wenn das zu Neuwahlen führt, dass man dafür eine Zeit braucht und dass es eine kommissarische Amtsführung gibt. Und diese kommissarische Amtsführung kann nicht wahrgenommen werden von dem gestern gewählten Ministerpräsidenten.
Und Walter Borjans fordert auch den Rücktritt eines CDU-Politikers, den des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte, der auch stellvertretender CDU-Vorsitzender in Thüringen ist. Hirte hatte gestern auf Twitter die Wahl Kemmerichs begrüßt und sich an der Unterstützung durch die AfD nicht gestört. Ob die Berliner Koalition weiteren Schaden nimmt, hängt aber nicht nur von dieser Personalie ab, sondern vom Ergebnis des Koalitionsausschusses am Samstag. Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel glaubt aber nicht an ein vorzeitiges Ende des Bündnisses.
Ich vermute nicht, dass das jetzt zu einer Neubewertung der Koalition führt, weil das jetzt beendet ist. Hätte man Thüringen weiterlaufen lassen, dann hätte ich mir vorstellen können, dass die Lage brisanter wird für die Bundesregierung. Da das jetzt zu Ende ist, sehe ich das nicht so.
Das schnelle GroKo aus, also nochmal abgewendet. So sieht es zumindest Sigmar Gabriel von der SPD. Theo Gers war das mit Reaktionen aus der Hauptstadt auf das politische Beben von Thüringen. Auch am Tag danach ist klar, abgeschlossen ist das Thema noch lange nicht. Wir können jetzt mal sortieren mit dem Berliner Politologen und Rechtsextremismus-Experten Hajo Funke. Guten Abend, Herr Funke.
Guten Abend.
Es war ja viel von Brandmauern gegen die AfD die Rede in den vergangenen Stunden. Die Brandmauern, die da gezogen werden müssten. Nachdem Thomas Kemmerich jetzt die Notbremse gezogen hat, steht da diese Brandmauer wieder?
Das Problem ist, dass er sie eigentlich nicht gezogen hat und nun also die Brandmauer nicht eingehalten hat, sondern durch die Brandmauer geschlüpft ist, um sich die AfD als Unterstützerin zu holen. Und nun wieder sozusagen diesseits der Brandmauer angelangt ist und zurücktreten muss. Das ist ein abenteuerlicher Parforce-Ritt, der keinen Sinn macht, weder für Demokratie noch für Anstand noch für Glaubwürdigkeit.
Kann es denn, wenn wir mal von einem optimistischen Fall ausgehen, dazu führen, dass sich der nächste Vertreter einer bürgerlichen Partei trotzdem mal ganz genau überlegt, welche Unterstützung er da auch einkalkulieren muss?
Das ist die Hoffnung, die man haben kann nach dem Aufstand gewissermaßen der Öffentlichkeit, der FDP, des liberalen, dominierenden Teils und auch der Medien und auch in der CDU, dass nach diesem Aufstand nichts mehr so ist wie gestern Mittag, sondern dass sich nun ein Bumerang-Effekt abzeichnet, der dazu führt, dass im Grunde die Taktik des rechtsextremen Höcke jedenfalls fürs Erste gescheitert scheint.
Ja, das ist die Frage. Also die AfD hatte die Wahl Kemmerichs ja ganz euphorisch gefeiert und sich selbst gleich mit. Der Rücktritt, ist der für die AfD denn jetzt tatsächlich eine Niederlage oder profitiert die von diesem ganzen Hin und Her sowieso?
Na, das hängt von der Wahlbevölkerung ab, sowohl auf Bundesebene in Umfragen wie auf Landesebene. Aber die Taktik, die Höcke wollte, war auf Machterwerb gezielt, also auf Machtbeteiligung. Wir schaffen es jetzt in einem Land, dann in einem nächsten und dann kommt der Bund dran. Das ist immer wieder gesagt worden und das von dem Radikalsten innerhalb der AfD, nämlich mit einer Perspektive wohltemperierter Grausamkeit, wenn er an der Macht sei, so hat er das in seinem Buch beschrieben. Und genau diese Konstellation ist ihm nun aus den Händen geglitten. Insofern ist es eine Niederlage.
Dennoch hat die AfD in Thüringen sicher trotz eben eines Björn Höcke an der Spitze, hat sich da erfolgreich als seriöser Partner angedient, der eben...
Aber ich bitte Sie, das ist keine seriöse Veranstaltung gewesen und auch kein Partner. Für was denn? Für einen Mann, der, das ist einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik, nach 24 Stunden wieder zurücktreten muss. Also nein.
Seriös auch in dem Sinne nicht, dass es der Partei, also der AfD, dann noch auf die Füße fallen könnte, dass sie den eigenen Kandidaten nicht unterstützt hat, sondern eben den Kandidaten der
FDP? Ja, das kommt noch dazu. Das war so taktisch durchkonstruiert und mit so vielen indirekten Verabredungen ausgestattet, dass es für ein demokratisch einigermaßen aufgeklärtes Publikum, also wie ein Hasardspiel, das, wo sie gar nicht mehr vorkommen, erscheinen muss. Also glaubwürdig ist das nicht.
Und trotzdem, wir haben da ganz aktuelle Zahlen von diesem Abend, von einer Blitzumfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP, die jetzt sagen, die Mehrheit der Bevölkerung, die da befragt wurde, die sehen einen Schaden eher bei der FDP, 44% sagen das, 41% für die CDU und nur 28% bei der AfD. Da scheint der Schaden ja tatsächlich für die Alternative für Deutschland noch am geringsten zu sein. Wie erklären Sie sich das?
Naja, das sind ja sehr allgemeine Zahlen. Und in der Tat ist das Verhalten der FDP zu Recht am schärfsten kritisiert worden, weil sie ja eine Wahl angenommen haben, obwohl sie sagen, sie machen nichts mit der AfD. Kemmerich hätte die Wahl nicht annehmen dürfen. Und das fällt ihnen auf die Füße. Das ist nicht glaubwürdig. Und das Spiel von Moring die letzten 3 Monate ist völlig undurchsichtig. Mal mit denen, dann zurückgepfiffen, dann doch und dann wieder nicht. Und nun doch vielleicht irgendwie ein Zipfelchen der Macht. Dass das vor allem kritisiert wird, ist ja naheliegend. Was die AfD anlangt, es gibt ein mehr oder weniger großes Potenzial von stabil von 24-25% in Thüringen seit längerer Zeit. Und das mag gar nicht so tangiert worden sein, weil sie ja sich ohnehin entschieden haben, einen Rechtsextremen zu wählen. Mit unterschiedlichen Motiven. Zum Teil sind es gar keine rechtsextremen Motive, aber das ist ihnen dann egal, weil sie diese Wut haben und so weiter. Also das kann man sehr genau rekonstruieren. Das ist eine Mischung von Protest, Wut und mit dem Ganzen nichts zu tun haben wollen und deswegen eben die AfD wählen und rechtsextremen Orientierung, vor allem fremdenfeindlich. Also das ist relativ stabil seit 2017, aber es nimmt auch nicht zu. Jedenfalls nicht in Thüringen. Und auf der Bundesebene stagniert die Zahl der Unterstützer. Sie liegt, was die AfD anlangt, bei 14%. Sie sind in ihrem 14%-Turm bis auf Weiteres gefangen.
Weiterhin steht ja dennoch die Frage im Raum, vielleicht haben Sie eine Antwort darauf, warum die Thüringer FDP, also Thomas Kemmerich, das tatsächlich gemacht hat. Was ist Ihre Erklärung?
Ja, also ich habe den Kemmerich während des Wahlkampfs auch erlebt. Und da muss man sagen, das ging um Macht. Und wenn man sich nur um Macht kümmert, verliert man die eigenen Werte. Und das ist ihm passiert. Das ist ihm gewissermaßen widerfahren, als er sagte, ich nehme das erstmal an. Und dann wurde ihm bedeutet, dass er in der FDP ist, also in einer liberalen Partei. Und das auch von Lindner, obwohl der vorher auch ambivalent war und seine eigene liberale Tradition, sagen wir mal, an die Seite gestellt hat. Und das kann man mit der FDP nicht machen. Und das hat sich gestern gezeigt. Es gab einen Aufstand in der FDP und es wäre zu einer Spaltung gekommen. Deswegen musste Lindner heute Kemmerich zu überzeugen versuchen und glücklicherweise auch für die Demokratie hat das geklappt.
Und nicht nur die FDP, sondern auch die CDU versuchen ja den Schaden zu begrenzen. Auch die CDU muss sich die Frage stellen lassen, wie sie es mit der AfD hält. Die SPD wiederum attestiert ja der CDU einen so wörtlich Rechtsruck und fordert da eine klare Distanzierung. Dabei haben ja, das muss man sagen, Parteichefin und Kanzlerin beides gestern und heute getan. Was müssen Sie darüber hinaus tun? Was fehlt da noch?
Ja, vor allem auch Ziemiak und Merkel, sogar aus Südafrika, mit einer ungeheuren Entschiedenheit. Aber man hätte sich vorstellen können, dass die Leitung der Partei sich intensiver um die Thüringer CDU-Verhältnisse gekümmert hat. Das ist doch ein Aberwitz, dass die sich in der Mitte gespalten hat, mal mit der und keine Strategie entwickelt hatte, tatsächlich von dem Hasardspiel Moring abzuhalten. Das ist die Schwäche. Ob es einen Rechtsruck gibt, ist noch eine andere Frage. Nach links ist sie gewiss nicht gerückt und die Thüringer CDU ohnehin nicht, sondern sie hat im Grunde eine sehr weit rechtslastige Strategie gefahren, die nun auch scheitert.
Vielen Dank, Hajo Funke, für das Interview.
Ich danke Ihnen sehr.
Und das Interview mit dem Berliner Politologen und Rechtsextremismus-Experten haben wir aus Termingründen kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. 23.30 Uhr ist es. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump ist vorbei. Es ist erwartungsgemäß mit einem Freispruch geendet. Dafür hat die republikanische Mehrheit im Senat gesorgt. Der US-Präsident bleibt also im Amt und die Feindseligkeiten zwischen ihm und den Demokraten, die bleiben auch, wie Claudia Sarre berichtet.
Rache ist süß, das stand Präsident Trump ins Gesicht geschrieben. Einen Tag nach seinem Freispruch im Impeachment-Verfahren ließ er sich vor geladenen Gästen im Weißen Haus feiern. Endlich hatte er die Gelegenheit, seiner tief sitzenden Wut öffentlich freien Lauf zu lassen.
It was evil, it was corrupt, it was dirty cops, it was leakers and liars.
Böse und korrupt sei das Verfahren gegen ihn gewesen, sagte er in seiner gut einstündigen Rede. Schmutzige Aufpasser, Verräter und Lügner habe es gegeben. Dies sollte niemals einem anderen Präsidenten passieren, erklärte er, eine Schande.
And this should never ever happen to another president, ever. It was a disgrace.
Äußerlich wirkte der US-Präsident erlöst, geradezu tiefenentspannt. Seine Wortwahl zeigte jedoch, wie groß sein Ärger über das Amtsenthebungsverfahren ganz offensichtlich war.
We first went through Russia, Russia, Russia. It was all bullshit.
Erst seien sie durch Russland, Russland, Russland gegangen und schon das sei Bullshit gewesen, sagte er. Viele seiner Gäste beklatschten immer wieder seine Äußerungen. An seinen politischen Gegnern, den Demokraten, ließ Trump kein gutes Haar. Den Chef der Ankläger, Adam Schiff, und die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, bezeichnete er als bösartige und schreckliche Personen.
Adam Schiff is a vicious, horrible person. Nancy Pelosi is a horrible person. These are vicious people. But they do two things. They stick together. Historically, I'm not talking now. They stick together like glue.
Und sie hielten zusammen wie Klebstoff, beschwerte er sich. Zuvor hatte Trump beim sogenannten nationalen Gebetsfrühstück in Washington den republikanischen Senator Mitt Romney heftig angegriffen. Romney hatte im Impeachment-Verfahren als einziger Konservativer gegen Trump gestimmt. Die Demokraten, angeschlagen vom Wahlchaos in Iowa, nannten unterdessen Trumps Freispruch wertlos. Oppositionsführerin Nancy Pelosi sagte, der Senat habe die Verfassung verraten und Trump sei eine Gefahr für die amerikanische Demokratie.
Er wird für immer diesen Makel des Impeachments tragen. Damit wird er in die Geschichte eingehen. Er wurde angeklagt, weil er die Sicherheit unseres Landes untergraben, die Integrität unserer Wahlen gefährdet und die US-Verfassung missachtet hat.
Jeopardizing the integrity of our elections and violating the Constitution of the United States.
Gestern hatte der Senat Präsident Trump von allen Vorwürfen in der Ukraine-Affäre freigesprochen. Trumps Umfragewerte liegen seitdem mit 49% auf einem neuen Höchststand.
Claudia Sarre berichtete aus Washington. Und um 23.33 Uhr machen wir im Deutschlandfunk weiter mit wichtigen Meldungen in aller Kürze. Lange wurde um sie gerungen. Nun haben sich Gesundheitsminister Spahn und Arbeitsminister Heil auf die letzten Details bei der Grundrente geeinigt. Damit könnte der Zeitplan für die Einführung eingehalten werden. Lothar Lenz.
Die Sprecher von Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, und Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, bestätigten, dass der Gesetzentwurf bereits am nächsten Mittwoch vom Bundeskabinett beraten werde. Gedacht ist die Grundrente für Arbeitnehmer, die sehr lange Rentenbeiträge bezahlt haben, aber im Alter von ihrer Rente kaum leben können. Einen Einstieg in die Grundrente soll es künftig schon nach 33 Beitragsjahren geben, den vollen Zuschlag nach 35 Jahren. Wer neben der Rente noch andere Einkünfte hat, muss sich die anrechnen lassen. 1600 Euro für Alleinstehende und 2300 Euro für Paare sind die geplante Grenze. Unterhalb dieser Grenze werden Einkünfte anteilig angerechnet. Kapitalerträge sollen auch dazugehören. Die Einführung der Grundrente zur nächsten Jahreswende war bis zum Schluss umstritten, unter anderem, weil die Rentenversicherung künftig Zugriff auf die Steuererklärungen der Rentner braucht. Einen solchen Datenaustausch gibt es bisher aber nicht. Ein Kabinettsbeschluss noch im Februar galt unter Fachleuten als letzter möglicher Termin, weil die Einführung der Grundrente ab 2021 technisch sonst kaum noch möglich gewesen wäre.
Ende Januar hat Donald Trump seinen Friedensplan für den Nahen Osten vorgestellt. Die Palästinenser haben darauf anfangs zornig, aber nur mit vereinzelten Protesten reagiert. Doch jetzt gibt es mehrere Tote bei Anschlägen und Konfrontationen. Und die Situation im Heiligen Land heizt sich weiter auf. Benjamin Hammer.
Dies sei der Beginn eines neuen Kampfes gegen den Plan des US-Präsidenten. So sieht es ein Vertreter des palästinensischen Islamischen Dschihad, den Israel, die USA und die EU als Terrororganisation einstufen. Die Organisation lobte einen Attentäter, der in der Nacht mit einem Auto in eine Gruppe israelischer Soldaten in Jerusalem gefahren sein soll. Dabei wurden 12 Soldaten verletzt, einer von ihnen schwer. Seit gestern Abend hat die Gewalt in der Region zugenommen. Auf Mörsergranaten, die vom Gazastreifen in Richtung Israel gefeuert wurden, reagierte die israelische Armee mit Luftangriffen. In Jenin im Westjordanland kam es zu Kämpfen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern. Dabei wurden 2 Palästinenser getötet, darunter ein möglicherweise unbeteiligter Polizist. In Jerusalem schoss ein arabischer Israeli auf israelische Grenzpolizisten. Der Mann wurde getötet. Aktuell gibt es Berichte über einen weiteren möglichen Anschlag mit einer Schusswaffe im Westjordanland. In den ersten Tagen nach der Vorstellung des Nahostplans von Donald Trump war es in der Region relativ ruhig geblieben. Ob es nun zu einer andauernden neuen Gewaltwelle kommt, das ist aktuell noch nicht abzusehen.
Der Krisenstab im Auswärtigen Amt arbeitet daran, weitere Deutsche zu evakuieren, die sich im Coronavirus-Gebiet befinden. Dirk Rodenkirch.
Die Bundesregierung plant nach Information des ARD-Hauptstadtstudios weitere Deutsche aus China auszufliegen. Sie befinden sich noch in der Provinz Wuhan, die besonders vom Coronavirus betroffen ist. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, man bemühe sich intensiv darum, auch diesen Menschen eine Ausreise zu ermöglichen. Am vergangenen Wochenende hatte die Luftwaffe 124 Menschen aus Wuhan ausgeflogen und in einer Kaserne im rheinland-pfälzischen Germersheim untergebracht. Laut den Informationen aus dem Außenamt haben sich einzelne deutsche Staatsbürger in Wuhan erst nach diesem Rückflug gemeldet oder es nicht rechtzeitig zum Flughafen geschafft. Die deutsche Botschaft in Peking stehe mit den Betroffenen in engem Kontakt. Wie der Spiegel berichtet, sollen sich noch etwa 20 Deutsche in der Region Wuhan befinden. Sie könnten möglicherweise mit einer Maschine mitfliegen, die am Wochenende britische Staatsbürger aus China ausfliegen soll. Die Luftwaffe könnte sie dann in Großbritannien abholen. Angeblich sollen sie dann nicht nach Germersheim in Quarantäne kommen. Eine Alternative sei das DRK-Krankenhaus in Berlin-Köpenick.
Schauen wir noch kurz an die Finanzmärkte. Der Dow Jones hat mit 29.379 Punkten geschlossen, einem kleinen Plus von 2%. Und den Börsentag, den fasst jetzt Dorothee Holz zusammen.
China kämpft nicht nur gegen die rasante Ausbreitung des Coronavirus. Die Regierung in Peking hat auch schwer damit zu kämpfen, den mit den USA vereinbarten Handelsdeal zu erfüllen. Der erste Teil des Abkommens tritt nächste Woche in Kraft. Davor haben die Chinesen Zölle auf US-Importe gesenkt. Durchaus mit einem Hintergedanken, sagt Volkswirt Felix Herrmann von BlackRock.
Ich glaube, was wir hier sehen, ist in erster Linie, dass die Chinesen wirklich alles versuchen, um die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die chinesische Wirtschaft zu minimieren, durch die Zusage jetzt eben die Zölle zu halbieren. Da versucht man sich vielleicht auch in gewisser Weise ein bisschen Nachsicht aus Washington zu erkaufen.
Die Zollsenkung hat die asiatischen Märkte beflügelt. Das hat auch auf den deutschen Aktienmarkt abgefärbt. Der DAX schloss 0,7% höher bei 13.575 Punkten, hat sich zeitweise sogar dem jüngsten Allzeithoch genähert. Am meisten fiel die Deutsche Bank auf. Eine Deutsche Bank-Aktie kostete mehr als 9 Euro. Das ist deshalb erwähnenswert, weil man weit zurückblicken muss, um ein ebenso hohes Kursniveau zu finden bis zum November 2018. Deutsche Bank-Aktien waren an diesem Handelstag der Überflieger mit einem Kursplus von 13%. Eine amerikanische Investmentgesellschaft ist groß bei der Deutschen Bank eingestiegen, Capital Group aus Kalifornien, und das kam an der Börse als Vertrauensbeweis an in die Umbaustrategie der Bank, die allerdings viele Milliarden verschlingt. Allein im letzten Jahr hat die Bank einen Verlust von 5,7 Milliarden Euro gemacht.
Dorothee Holz aus Frankfurt war das mit dem Tag an der Börse. Hier bei uns im Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk um jetzt 23.39 Uhr. Aus Angst davor, in die USA ausgeliefert zu werden, hat sich der Gründer von WikiLeaks 7 Jahre lang in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet. In seiner Heimat drohen Julian Assange 175 Jahre Haft für geheime Enthüllungen rund um US-Militäreinsätze im Irak und in Afghanistan. Also dafür, dass der Journalist und Whistleblower Kriegsverbrechen an die Öffentlichkeit gebracht hat. In knapp 3 Wochen startet nun das Verfahren um seine Auslieferung von Großbritannien in die USA. Jetzt erhält Assange Unterstützung aus Deutschland. Mehr als 130 Politiker, Künstler und Journalisten fordern seine sofortige Freilassung. Aus Berlin, Philipp May.
Die sofortige Freilassung von Julian Assange,
fordert Enthüllungsjournalist Günter Wallraff und ergänzt:
Julian Assange hat Kriegsverbrechen der US-Armee öffentlich gemacht. Ihm soll dafür der Prozess gemacht werden, weshalb er nunmehr von Großbritannien an die USA ausgeliefert werden soll. Assange hat weder ein rechtsstaatliches Verfahren in den USA zu erwarten, wo ihm bis zu 175 Jahren Gefängnis drohen, noch ein rechtsstaatliches Auslieferungsverfahren in Großbritannien.
Deshalb hat Wallraff eine Petition ins Leben gerufen, der über 130 Politiker, Künstler und Journalisten gefolgt sind. Eine ungewöhnliche Koalition, die von der linken Bundestagsabgeordneten Sevim Dadelin bis hin zum erzkonservativen CSU-Urgestein Peter Gauweiler reicht. Er ist allerdings sehr zum Bedauern Wallraffs der einzige aus der Union, der sich für den WikiLeaks-Gründer einsetzt.
Das war zum Teil vergebliche Liebesmühe. Ich habe alle, die ich kannte, und ich kenne einige, es war fast wie eine Absprache, vielleicht kommen noch welche dazu, wenn das jetzt erst eine große Aufmerksamkeit hat.
Und für Aufmerksamkeit sorgt heute vor allem der ehemalige Außenminister und SPD-Chef Sigmar Gabriel. Er habe genau wie der Schriftsteller Navid Kermani lange überlegt, ob er dem Aufruf Wallraffs folgen soll.
Ich habe das so gemacht, dass ich, um mir klar darüber zu werden, ob ich Günter Wallraffs Bitte folgen kann, den Aufruf zu unterschreiben, Nils Melzer angerufen habe.
Jener Schweizer Nils Melzer ist der UN-Sonderberichterstatter für Folter. Er hat sich dem Fall des kontroversen WikiLeaks-Gründers angenommen, Assange in der Haft besucht. Sein Urteil: Assange zeige alle Symptome lang andauernder psychischer Folter.
In einem langen Telefonat mit ihm bin ich zu der gleichen Erkenntnis gekommen wie Navid Kermani, dass hier offensichtlich politische Gründe eine Rolle spielen dafür, dass man Rechtsstaatlichkeit eher hinten anstellt und im Falle der Person von Julian Assange nicht gelten lässt.
Die Frage nach Schuld oder Unschuld Assanges könne er Sigmar Gabriel allerdings nicht beantworten. Ähnlich sieht es der liberale Gerhard Baum, ehemaliger Bundesinnenminister, und er macht auf einen weiteren Punkt aufmerksam.
Ich sitze hier, weil es darum geht, dass Pressefreiheit kriminalisiert werden soll,
sagt Baum und schlägt einen Bogen zu den anderen beiden berühmten Whistleblowern, die dem langen Arm der US-Justiz ausgesetzt sind. Edward Snowden, der in Moskau festsitzt, und WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning.
Also es ist ja merkwürdig, in diesen Fällen gibt es ja eine gewisse Doppelmoral. Die Bevölkerung in bestimmten Fällen und auch die Politiker begrüßen Enthüllungen, wenn sie ihn nützen, also Enthüllung beispielsweise über Regime, die einem nicht gefallen, das wird also begrüßt. Wenn es die eigenen Verbündeten sind, hält man still.
Unterstützung bekommt er von Sevim Dadelin. Die linke Bundestagsabgeordnete legt den Finger in die Wunde der Bundesregierung, denn sie mache sich einen schlanken Fuß.
Ich finde, der Fall Assange ist eine Bankrotterklärung der westlichen Rechtsstaatlichkeit. Es ist auch ein Riesenskandal. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie in sich geht und endlich aktiv wird, auch um unsere Glaubwürdigkeit willen.
Doch das sieht Sigmar Gabriel, bis vor kurzem selbst noch Außenminister, anders.
Ich verstehe jedes Mitglied der Bundesregierung, dass Fälle wie diesen nicht öffentlich verhandelt. Das ist der Unterschied zwischen meiner heutigen und meiner früheren Situation.
Und dass Assange als australischer Staatsbürger Asyl in Deutschland bekommen könnte, das halte er für ausgeschlossen.
Philipp May berichtete aus Berlin darüber, über diesen gemeinsamen Appell, in dem deutsche Politiker, Künstler und Journalisten fordern, dass Julian Assange freigelassen wird. Und auch der UN-Sonderberichterstatter für Folter glaubt, dass an dem WikiLeaks-Gründer ein Exempel statuiert werden soll. Mit ihm hat heute mein Kollege Christoph Sterz sprechen können im Deutschlandfunk. Er hat den UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer zunächst gefragt, warum er Zweifel hat an der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte ja ursprünglich selber gezögert, mich auf diesen Fall einzulassen. Wie die breite Öffentlichkeit war ich halt auch der Meinung, irgendwie fast intuitiv, ich kannte den Fall ja nicht, dass Julian Assange irgendwie schuldig ist, dass er wahrscheinlich ein Vergewaltiger ist, ein Narzisst, ein Hacker und ein Spion. Und ich befürchtete, dass mein Mandat hier ein bisschen manipuliert werden könnte. Also ich brauchte ein bisschen Überwindung, mich auf den Fall einzulassen, aber seine Anwälte haben mir dann ein paar Beweisstücke zukommen lassen, zuvor erst zum schwedischen Verfahren damals. Und das hat dann schon mein Interesse geweckt. Also wenn man da ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann merkt man sofort, dass dieses öffentliche Narrativ eben nicht stimmt. Ja? Also dass die ganze Geschichte mit den Vergewaltigungsvorwürfen, da gibt es also große, große Widersprüche und also Anzeichen, dass die Behörden hier einiges manipuliert haben.
Die schwedische Justiz, die will sich zu diesem Fall nicht äußern. Die verweist darauf, dass das schwedische Verfahren gegen Assange eingestellt wurde. Aber sie bleiben trotzdem dabei, die Belege, die sie haben, die zeigen, das ist ein Verfahren, das nicht sauber abgelaufen ist.
Ja, selbstverständlich. Ich meine, hier muss man sich also aber schon vergegenwärtigen, dass die Behörden hier auf dem Prüfstand stehen. Dass das Verfahren noch offen war, wollten Schweden ja genauso wenig die Fragen beantworten. Nicht? Ich habe das Mandat der Vereinten Nationen, in Fällen, wo es zu Folter gekommen sein könnte, Beweisstücke vorzulegen und den Regierungen Fragen zu stellen, damit wir die Angelegenheit klären können. Meine Erfahrung ist es, und ich arbeite immerhin mit über 190 Staaten, dass wenn Staaten ihr Verhalten erklären können und der Meinung sind, dass sie rechtmäßig gehandelt haben, dann antworten sie auch und geben detailliert und bereitwillig Antwort. Also Staaten, die sich von vornherein weigern, Fragen zu beantworten, gerade Fragen wie Schweden, Staaten wie Schweden oder Großbritannien, also das ist kein gutes Zeichen, das deutet eher darauf dahin, dass halt etwas zu verstecken ist.
Nun haben Sie sich ja nicht nur mit den Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden befasst, sondern auch mit den Haftbedingungen in Großbritannien, wo ja Julian Assange eben im Gefängnis sitzt, und haben ihn auch persönlich im vergangenen Mai besucht. Was haben Sie dort festgestellt und was sind da Ihre Eindrücke gewesen?
Genau, also ich habe ihn ja etwa 4 Wochen nach seiner Festnahme besucht und ich habe 2 Ärzte mitgenommen, also die lange Jahre mit Folteropfern gearbeitet haben und da das auch beurteilen können, ein Psychiater, ein forensischer Experte. Und beide kamen in einer 4-stündigen Untersuchung zum Schluss, dass Julian Assange alle Anzeichen zeigte von langdauernder psychologischer Folter. Das bezog sich natürlich damals vor allem auf die Stresssituation und den ständigen Druck und die ständige Willkür in der ecuadorianischen Botschaft. Das hat sich dann aber in der britischen Haft leider fortgesetzt. Nicht? Der wurde also weitgehend daran gehindert, seine fundamentalsten Rechte wahrzunehmen, also seine Verteidigung vorzubereiten, was man ja jedem Mörder zugesteht. Bis heute durfte er noch nie mit seinen amerikanischen Anwälten Kontakt aufnehmen. Er ist jetzt 9 Monate in Haft und er wird ja von den USA gesucht. Er soll dort ausgeliefert werden, konnte mit seinen Anwälten dort aber nie sprechen. Auch die britischen Anwälte haben sehr beschränkten Zugang zu ihm und er selber durfte bis im Oktober kein einziges rechtliches Dokument in der Zelle haben, also konnte die Anklage gegen ihn gar nicht lesen, bevor er dazu Stellung nehmen sollte. Also das sind dann schon Umstände, die man sich nicht vorstellen kann in einem Rechtsstaat wie Großbritannien.
Die britische Regierung, die hat dazu schon im November mitgeteilt, dass ihre Foltervorwürfe unbegründet und absolut falsch seien und dass auch niemand über dem Gesetz stehe. Es bestehe außerdem Fluchtgefahr. Und dann kommt ja noch hinzu, dass Julian Assange im Krankenhausflügel sozusagen des Gefängnisses, in dem er ist, dass er sich dort befindet. Das bedeutet doch, könnte es nicht vielleicht auch einfach sein, dass es gut wäre, jetzt dieses Verfahren, das ja am 24. Februar beginnt, dass man das einfach mal starten lässt und dann dem Rechtsstaat, in dem Fall dem britischen Rechtsstaat, einfach mal vertraut?
Ja, ich würde das gerne so sehen. Es ist einfach so, dass wenn seine Anwälte sich beklagen beim Gericht, also sogar mit einer Klage gegen das Gefängnis drohen, weil sie keinen Zugang zu ihrem Mandanten bekommen und auf der anderen Seite im Verfahren steht die Weltmacht mit all ihren unbeschränkten Ressourcen, da kommt man schon ein mulmiges Gefühl, nicht? Und das Argument, dass niemand über dem Recht steht, ich denke, ist hier völlig unangebracht oder vielleicht umgekehrt angebracht. Man müsste sich fragen, ob denn die britischen Behörden und die schwedischen Behörden und die amerikanischen Behörden über dem Recht stehen. Man darf auch nicht vergessen, das ist ja das WikiLeaks ja schwerste Verbrechen, einschließlich Kriegsverbrechen, bewiesen hat mit seinen Veröffentlichungen und dass dafür niemand belangt worden ist bis heute, also dass dort die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates schon sehr stark angeschlagen ist. Stattdessen wird jetzt der verfolgt, der diese Informationen veröffentlicht hat.
Sagt Nils Melzer, der UN-Sonderberichterstatter über Folter, im Gespräch mit meinem Kollegen Christoph Sterz heute über den Fall Julian Assange bei uns im Deutschlandfunk.
Für mehr als für Platz 5 hat es für die deutschen Handballer bei der EM nicht gereicht. Jetzt, zwei Wochen später, bekommt Bundestrainer Christian Prokop die Quittung. Der Deutsche Handballbund hat sich von ihm getrennt und sein Nachfolger steht auch schon fest. Sven Herold berichtet.
Die Entscheidung, Christian Prokop abzusetzen, fiel auf der Präsidiumssitzung des Deutschen Handballbundes. Laut Präsident Andreas Michelmann seien die Verantwortlichen davon überzeugt, dass dieser Schritt dringend nötig gewesen sei, da die, Zitat, kurzfristigen Ziele nur mit einem neuen Impuls zu erreichen sein könnten. Deshalb soll jetzt Alfred Gislason ans Ruder, ein erfahrener Isländer, der als Vereinscoach dreimal die Champions League gewonnen hat und dazu 7 deutsche Meisterschaften feiern konnte. Seine Hauptaufgabe wird es jetzt sein, die deutsche Nationalmannschaft auf das Olympia-Qualifikationsturnier im April vorzubereiten. In Berlin soll sich das Team dort auf den letzten Drücker das Ticket für die Spiele in Tokio sichern. Gislasons Vertrag läuft allerdings noch deutlich länger, bis zur Europameisterschaft 2022. Sein Vorgänger Christian Prokop war gut 2,5 Jahre im Amt. Eine Zeitspanne, in der er keine großen Erfolge aufweisen konnte. Zuletzt spielte die deutsche Mannschaft unter seiner Führung eine mäßige Europameisterschaft. Am Ende stand der 5. Platz. Das angepeilte Halbfinale wurde verfehlt. Spätestens nach diesem Turnier wurde die Kritik an Christian Prokop immer lauter, mit der Konsequenz, dass er seit heute nicht mehr Trainer der deutschen Handballnationalmannschaft ist.
Er hat gerne Bösewichte gespielt, Draufgänger und schmutzige Helden, Kirk Douglas. Auch im echten Leben ein rebellischer Star, der gerne mal gegen den Strich gebürstet hat. Im Alter von 103 Jahren ist er jetzt gestorben, einer der letzten Leinwandlegenden aus Hollywood, aus Hollywoods goldener Ära, wie es immer so schön heißt. Die Filmwelt und seine Familie trauern um ihn. Katharina Wilhelm würdigt ihn.
Mit großer Trauer verkünden meine Brüder und ich, dass Kirk Douglas uns heute im Alter von 103 Jahren verlassen hat, schrieb Michael Douglas in einem Instagram-Post. Für die Welt war er eine Legende, ein Schauspieler aus dem goldenen Zeitalter des Films. Erst Anfang Dezember hatte Kirk Douglas seinen 103. Geburtstag gefeiert, allerdings nicht in großer Runde, wie sein Sohn Michael bei der Talkshow von Jimmy Kimmel in L.A. erzählte.
Trouble is, when you're 100, you don't really want a big birthday.
Er habe seinen Vater zum 100., zum 101. und 102. Geburtstag überredet, eine große Party zu schmeißen. Jetzt habe er wieder gefragt. Mit Tränen in den Augen bat er mich, lass uns einfach ein Familienessen machen. Immer wieder betonte Michael, was für ein großartiger Vater und ein Vorbild Kirk gewesen sei. Dieser hatte sich im wahrsten Sinne aus der Gosse hochgearbeitet. Sein Vater war noch Lumpensammler gewesen. Er selbst wurde dank harter Arbeit zu einem der größten Hollywood-Stars seiner Zeit. Eine seiner bekanntesten Rollen war der Sklave Spartacus im gleichnamigen Film. Dreimal war Douglas für den Oscar nominiert worden, nie klappte es. Dann, 1996, gab die Academy endlich bei und er erhielt wenigstens einen Ehren-Oscar, überreicht von Regisseur Steven Spielberg. Er hat fast alles im Filmgeschäft gemacht, Regie geführt, produziert und nebenbei noch die Blacklist in kleine Stücke gehauen. Gemeint ist die schwarze Liste, eine Art Berufsverbot, auf der Künstler in der McCarthy-Ära landeten, die dem Kommunismus nahestanden. Auf der Liste stand auch der Drehbuchautor Dalton Trumbo. Douglas heuerte ihn trotzdem für Spartacus an, ein damals mutiger Akt, der die Blacklist dann faktisch verschwinden ließ. Mit 80 erlitt er einen schweren Schlaganfall. Er lernte langsam wieder zu sprechen, den Humor hatte er trotzdem nicht verloren.
When you have a stroke, you must talk slowly.
Wenn man einen Schlaganfall hatte, muss man sehr langsam reden, um verstanden zu werden. Und ich habe bemerkt, wenn ich langsam rede, hören mir die Leute zu. Sie glauben, ich hätte etwas Wichtiges zu sagen.
They think I'm gonna say something important.
Michael Douglas veröffentlichte am Mittwochnachmittag ein Foto, das Kirk Douglas in seinen besten Jahren zeigt. Strahlend mit dem berühmten Kinngrübchen. Darunter schreibt er: Kirks Leben war gut gelebt und er hinterlässt ein Erbe im Film, das für Generationen Bestand haben wird.
Aus Hollywood, aus Los Angeles, berichtete Katharina Wilhelm. Und wir machen hier um 23.53 Uhr weiter mit der Presseschau mit Dietmar Reiche. Und auch da ist das Top-Thema Thüringen. Wie könnte es anders sein?
Ja, der Ministerpräsident Kemmerich hat für die Auflösung des Landtags plädiert und für vorgezogene Parlamentswahlen. Die Thüringische Landeszeitung hält es für keine gute Idee, die Bürger so lange wählen zu lassen, bis den Politikern das Ergebnis passt. Der aktuelle Landtag entspricht den politischen Verhältnissen im Land. Auch die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sehen Neuwahlen kritisch. Den Wählern wird damit signalisiert, dass ihr Votum vom Oktober nicht richtig war. Die AfD kann dieses Szenario wunderbar ausschlachten, dass Demokratie nur so lange gut ist, wie sie den etablierten Parteien nützt. Der Berliner Tagesspiegel schlägt vor, dass der Landtag einen neuen Ministerpräsidenten wählt. Es lohnt, sich an die Vermittlungsversuche von Altbundespräsident Joachim Gauck zu erinnern. Die Parlamentarier könnten sich auf eine Persönlichkeit außerhalb der Parteien verständigen. Den Versuch zu unterlassen wäre fahrlässig. Neuwahlen würden nicht unbedingt für klarere Verhältnisse sorgen. Der einzige Gewinner wäre wahrscheinlich Höckes AfD. Das Handelsblatt wirft Kemmerich, der seinen Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten angekündigt hat, Versäumnisse vor. Das Wabankspiel von Erfurt muss in erster Linie ihm angelastet werden, der stur an seinem aberwitzigen Plan festhielt, er könne als Kandidat der Mitte ein Zeichen setzen. Der Südkurier kritisiert die FDP-Spitze. Sie brauchte viel zu lange, um die fatalen Folgen des AfD-Flirts zu erkennen, und den Spuk in Erfurt zu beenden. Was für eine Kurzsichtigkeit, was für ein Mangel an Urteilsvermögen. Die Stuttgarter Zeitung formuliert es anders. Der Flirt mit den völkisch gesinnten Herrschaften um Björn Höcke dürfte die FDP ihre ohnehin prekäre parlamentarische Existenz kosten. Auch die CDU muss für das Debakel zur Rechenschaft gezogen werden, fordert die Mittelbayerische Zeitung. Ihre Stimmen waren im Spiel, doch von Einsicht ist keine Spur. Die Taz vermutet eine Verschwörung. Es kursiert der böse Verdacht, dass die erzkonservative Werteunion den Coup von Erfurt sorgsam geplant hat, um Kanzlerin Merkel und CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer endgültig zu demontieren. Die Zeitung Die Welt stellt Kramp-Karrenbauer in Frage. In einer CDU, die eine funktionierende Parteiführung hat, hätte ein Landesvorsitzender sich nicht über die Ansage der Bundesvorsitzenden hinweggesetzt, den FDP-Kandidaten nicht zu unterstützen. Die Frankfurter Rundschau fordert CDU und FDP auf, ihr Verhältnis zur rechtsextremen AfD zu klären. Denn mit dem Tabubruch haben sich nicht nur erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik einen Ministerpräsidenten mit den Stimmen von Faschisten gewählt. Sie haben auch viel Vertrauen zerstört.
Dietmar Reiche mit der Presseschau. Besten Dank. Und das war der Tag, das Journal vor Mitternacht. Ich bin Sarah Zerback. Danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine schöne Radionacht hier bei uns im Deutschlandfunk. Musik